Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 22. Besondere Rettungseinsätze in den Bergen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich besonders, hier Herrn Dr. Raphael Bender, den Leiter der Luftrettung an der BG Unfallklinik Murnau, begrüßen zu dürfen. Dr. Bender ist nicht nur ein erfahrener Hubschraubernotarzt, der fliegt seit vielen Jahren als Rettungsarzt Einsätze in einem der herausforderndsten Einsatzgebiete in Deutschland, den Alpen. Und darum soll es jetzt gehen in diesem Podcast, nämlich um die besonderen Herausforderungen und Besonderheiten bei den Einsätzen in den Bergen und der Zusammenarbeit mit der Bergwacht. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Bender. Was sind die größten Herausforderungen bei Rettungseinsätzen hier in den Bergen?
Wenn Sie so fragen, würde ich sagen, die größte Herausforderung ist manchmal, die Einsatzstelle zu finden.
Die Einsatzstelle zu finden.
Genau. Also wir kriegen natürlich von der Leitstelle den Alarm mit möglichst genauen Lokalität. Aber da fängt das Thema schon an, dass in den Bergen natürlich nicht überall guter Handyempfang ist. Manchmal der Notruf durch den Betroffenen, durch den Patienten, ja, sehr abgehackt war, abgebrochen ist, schlechte Verständigung da war.
Also er liegt jetzt irgendwo in der Felsspalte, Sie werden alarmiert, rasen innerhalb von 180, 200 Sekunden mit dem Hubschrauber los und dann geht es darum, die Ortung richtig umzusetzen.
Genau, also wir wissen in der Regel natürlich schon, in welchem Gebiet das ungefähr passiert ist. Wir kennen häufig den Namen des Berges, wo der Patient liegt. Aber so ein Berg ist groß und so ein Berg hat viele Seiten und so ein Berg hat auch viele Gräben und auch in der Regel mehrere Wege, die zum Gipfel führen von verschiedenen Seiten. Und da fängt es schon manchmal an, dass nicht ganz klar ist, welchen Weg hat der Patient genommen, wo ist er genau gestürzt oder runtergefallen, wo hat er sein medizinisches Problem. Und das gilt es natürlich dann möglichst schnell gemeinsam mit dem Einsatzleiter der Bergwacht oder Leitstelle rauszufinden.
Wie wäre eine solche Alarmierung, wo Sie nicht genau wüssten, wo der Patient jetzt liegt? Ruft er dann selber an irgendwo? Bekommen Sie von der Leitstelle dann den Impuls? Heißt das dann, das ist ein klassischer Berg hier in der Nähe, wo sowas passieren könnte?
Ja, nehmen wir die Alpspitze zum Beispiel.
Die Alpspitze Südseite, verletzter, offener Beinbruch.
Genau, das könnten solche Informationen sein. Also es fängt natürlich immer alles mit einem Notruf an. Also irgendwas ist passiert, irgendwem geht's nicht gut und er selbst oder ein Begleiter oder ein Beobachter wählt die 112 im Idealfall und kommt bei der integrierten Leitstelle im Oberland raus. Und der Leitstellendisponent wird natürlich versuchen, die Lokalität möglichst genau einzugrenzen. Aber das ist, wie gesagt, tatsächlich oft so, dass auch die Leute, die am Berg unterwegs sind, gar nicht so ganz genau wissen, wo sie gerade sind. Die sind natürlich in irgendeinem Talort losgegangen und haben einen Gipfel zum Ziel. Aber wenn die nicht von hier sind, dann gibt es, wie gesagt, ja mehrere Wege auf diesem Gipfel. Und manche sind dann auf genaueres Nachfragen hin nicht mehr ganz so sicher, bin ich jetzt da oder da gegangen, wie heißt es hier genau? Und dann wird es schon ungenauer. Dann gibt es die Möglichkeit, das im Idealfall technisch zu lösen, dass die Leitstelle quasi einen Rückruf macht auf dieses Handy und quasi nur so eine Art Handyortung macht und schaut, okay, die Lokalität ist ungefähr da. Es kann natürlich den Anrufer auffordern, mit seinem Handy über bestimmte Apps oder über die Funktion der eigenen Ortung mal was rauszufinden. Das setzt immer voraus, dass man mit dem weiter in Kontakt ist und dass eine Sprechverbindung einfach da ist. So, und wenn wir dann alarmiert werden, dann kennen wir grob mal die Richtung, wo es hingeht. Und dann haben wir natürlich eine Ortskenntnis. Es gibt ja bestimmte Einsatzstellen, die sind regelmäßig, werden die von uns bedient, weil das einfach schwierige Stellen sind am Weg oder bestimmte Flanken an einem Berg, wo immer wieder mal Abstürze passieren oder wo es schwierig ist. Und dann haben wir ja noch quasi unsere Partner der Bergwacht, die wir dann im Einzelfall auch mitnehmen, die auch nochmal eine sehr gute Ortskenntnis haben. Und wenn wir ungefähr uns vorstellen können, wo der Patient ist, dann haben wir natürlich den großen Vorteil, mit dem Hubschrauber von oben einen guten Überblick zu haben. Und dann werden wir letztendlich einfach suchen. Und suchen heißt dann, dass wir in das potenzielle Einsatzgebiet gehen und dann systematisch die entsprechende Seite des Berges, den entsprechenden Graben, wo es wahrscheinlich ist, oder den entsprechenden Wanderweg einfach abfliegen. Wir fliegen dann relativ langsam, wir machen die Türen auf, wir sitzen quasi an der Tür und schauen alle raus und irgendwann finden wir ihn dann meistens.
Und wenn Sie sagen, es gibt so bestimmte Bereiche, wo hier öfters was passiert, sind das dann besonders anspruchsvolle Stellen? Sind das Stellen, wo die Leute oft nachlässig werden? Was ist der Grund dafür, dass es an manchen Stellen häufiger zu Alarmierung kommt als zu anderen?
Ja, das liegt in der Regel schon daran, dass es anspruchsvolle Stellen sind, die dann unterschätzt werden. Also ein klassisches Beispiel ist jetzt der Aufstieg zur Zugspitze übers Höllental. Da hat man oben den Höllentalferner, einen Gletscher, den man geht, und man muss dann vom Gletscher quasi auf die Felswand steigen und dann in den Klettersteig zur Zugspitze einsteigen. Und diese Randkluft, die Randschlucht, ist so ein Einsatzgebiet, wo wir mehrfach im Jahr sind und Leute, die allein schon mit dieser Stelle einfach Schwierigkeiten haben, dann auch abholen. Die sind auch tatsächlich nicht immer alle verletzt. Also wir machen ja auch Einsätze, wo Menschen in Bergnot sind. Auch da kann der Hubschrauber natürlich Schlimmeres verhindern und helfen, auch wenn es keine medizinische Indikation gibt. Und da gibt es natürlich ein paar Stellen, die einfach regelmäßig vorkommen. Wobei man auch sagen muss, letztlich kann das überall am Berg passieren, dass man in Bergnot gerät.
Sie sind fit am Berg, Sie kennen sich ja aus. Haben Sie eine besondere Ausbildung auch, die Sie für die Berge besonders befähigt?
Also ich selber bin jetzt aktiver Bergretter, ich bin Bergwachtnotarzt in der Bergwachtbereitschaft in Oberammergau, habe da natürlich eine entsprechende alpine Ausbildung genossen und trainiere das regelmäßig mit meiner Mannschaft und bin jetzt deswegen kein extremer Alpinist, und auch mir sind Grenzen gesetzt, aber die wesentlichen Dinge in dem Gelände, wo wir unterwegs sind, die kriege ich hin, ja.
Was gehört dann dazu?
Also in meinem Fall habe ich mehrere Module an Ausbildung durchlaufen, gab im Prinzip über die Bergwacht einen Lehrgang Bergsteigen Sommer, einen Lehrgang Bergsteigen Winter, jeweils 5-6 Tage. Dann gibt es den Bergrettungslehrgang Sommer und Bergrettungslehrgang Winter, wo die speziellen Rettungstechniken gelernt werden. Dann gibt es einen Höhenmedizinteil mit 5-6 Tagen in großer Höhe mit entsprechenden Übungen auch, was Rettung aus Gletscherspalten angeht. Und dann gibt es noch einen Flugrettungsteil. Das sind so 6 Module, und wenn man die alle durchlaufen hat, ist man am Ende aktive Einsatzkraft der Bergwacht.
Gehen wir zurück zu Ihrer Arbeit als Rettungsarzt hier auf dem Hubschrauber. Jetzt hören Sie, jemand liegt irgendwo verletzt in der Bergwelt. Sie machen sich in Schnelligkeit bereit für diesen Notfalleinsatz. Unterscheidet sich eine solche Bergrettung von einer Rettung beispielsweise von jemandem, der verletzt an einem Autobahnkreuz ist?
Ja, relevant, würde ich sagen. Also es ist so, dass der Faktor Gelände, Berg und schwere Erreichbarkeit plus Wettereinflüsse natürlich so einen großen Einfluss spielen im Einzelfall auf diesen Einsatz, dass man auch medizinisch und einsatztaktisch anders denken muss. Ich habe erstmal eine deutlich längere Zeit, bis ich den Patienten erreiche. Das führt natürlich dazu, dass bei schweren Verletzungen der Zustand des Patienten vielleicht schlechter ist, als wenn ich schon nach 5 Minuten da gewesen wäre. Das sind ja, wenn irgendwo eine aktive Blutung da ist in den Bauchraum, dann ist die natürlich, wenn ich den Patienten nach 10 Minuten erreiche, hat er vielleicht 1,5 Liter Blut verloren. Wenn ich nach einer halben Stunde erst am Patienten bin, hat er schon 1,5 Liter Blut verloren. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Das macht mehr Zeitdruck, das macht Kreislaufinstabilität und natürlich medizinisch eine größere Herausforderung. Dann ist das Arbeiten an solchen Einsatzstellen natürlich schwierig, weil ich nicht einfach meinen Rucksack aufmachen kann, lege den einfach hin und komme von allen Seiten an den Patienten ran. Vielleicht ist es sehr steil, vielleicht ist es schlammig, matschig. Ich habe eine schneebedeckte Oberfläche. Wenn ich meinen Rucksack einfach irgendwo hinlege, dann ist er plötzlich weg und liegt 300 Meter tiefer. Und das heißt, ich muss das Material sichern, ich muss mich selber sichern. Ich muss vielleicht den Patienten erstmal in eine Lage bringen, wo ich überhaupt Zugang habe von allen Seiten, und auch das Wegbringen des Patienten dann von der Einsatzstelle natürlich anders. Ich kann nicht einfach mit einer Rolltrage aus dem RTW neben den Patienten fahren, hebe ihn einmal rüber, schiebe ihn hinten in den Rettungswagen und fahre los, sondern es braucht dann eben andere Techniken.
Starten Sie dann auch direkt mit anderem Equipment, wenn Sie wissen, Bergrettung?
Nee, grundsätzlich nicht. Grundsätzlich sind wir so aufgestellt, dass wir ad hoc jeden Einsatz machen können. Wenn wir von der Station aus schon wissen, dass es sich um einen herausfordernden Alpineinsatz handelt in einem extremen Gelände, dann kann es mal sein, dass wir direkt unsere Trage, die hier hinten reingeschoben ist, da lassen, um Platz in der Kabine zu haben. Aber auch das ist nicht zwingend notwendig. Die kann man auch letztlich während des Einsatzes zusammenklappen, zur Seite räumen, sodass dann Platz in der Kabine ist nachher für den Patienten im Bergrettungssack. Eigentlich haben wir alles dabei und können ohne Verzug losstarten.
Jetzt hört man ja öfters mal diese Geschichten von Touristen, die ohne große Bergerfahrung gerade auch im Sommer losgehen, auch zunehmend sicherlich mit dem Wunsch, ein ganz besonderes Foto für den Instagram-Account zu machen. Kommt das auch hier vor?
Ja, natürlich kommt das auch hier vor. Das ist jetzt erstmal gar nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten und das gut oder schlecht zu finden, sondern erstmal muss man ja sagen, haben wir den Auftrag, Menschen in Not zu helfen. Und wenn jemand anruft und sich dazu durchringt, 112 zu wählen, dann kann man in der Regel schon davon ausgehen, dass er sich auch für sich persönlich in einer Notlage befindet und erstmal Hilfe braucht. Und das werten wir erstmal gar nicht, das machen wir dann. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, die Einsätze mit Personen, die wir aus Bergnot, aus Blockierungssituationen befreien, die werden tendenziell mehr.
Das ist Blockierung auch, heißt, die können nicht mehr weiter.
Blockierung heißt, die sind an irgendeiner Stelle, wo es dann für den Einzelnen weder vor noch rückwärts geht, wo dann auch eine gewisse Panik und körperliche Lähmung eintritt und wo es einfach kein Rauskommen mehr gibt aus eigener Kraft.
Und woher kommt das, dass es zunimmt?
Da spielt das Internet sicher eine Rolle. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen, dass natürlich all diese ja auch wirklich tollen Locations, die es gibt und tolle Wege und perfekte Touren natürlich für jeden online zugänglich sind. Und jeder kann sich das anschauen und dann sieht er großartige Bilder und sagt, das möchte ich auch gern machen. Aber viele Touren sind halt an unterschiedlichen Tagen auch sehr unterschiedlich. Es gibt Dinge, die macht man klassisch im Sommer. Andere Dinge, die gehören in den Winter und da gehören Ski mit dazu. Und andere Dinge macht man in keinem Fall im Frühjahr. Und ich würde glauben, dass es tatsächlich so ist, dass es viele Leute gibt, die körperlich sehr fit sind, die gut ausgerüstet sind, die tatsächlich sich dann an Touren einfach wagen, die sie bei guten Bedingungen auch schaffen würden, aber wo manchmal dann die Rahmenbedingungen unterschätzt werden, wo einfach Wetterumschwünge oder allein die Tatsache, dass es unten kann es keinen Schnee haben, oben kann ein Meter Schnee liegen in 2.500 Meter Höhe, das wird manchmal unterschätzt. Die Kälte, die Temperatur, auch die Länge der Strecke wird unterschätzt und dann kommt man plötzlich Richtung Dunkelheit und man ist noch weit entfernt vom Gipfelziel oder man erreicht die Bahn nicht mehr, die letzte muss dann einen langen Abstieg zu Fuß machen, der kräftezehrend ist. Es ist oft nicht mehr so, dass die Leute so eine Art alpines Tourenbuch gemacht haben, dass sie sich selber und ihre Aktivitäten über Jahre langsam steigern und viel Erfahrung haben, sondern dass man relativ schnell mit Internetrecherche, guter Ausrüstung und körperlicher Fitness dann auch Dinge macht, die vielleicht dann noch nicht mehr so groß waren.
Kann ich selber auch bestätigen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe letztens auch so ein paar Videos gesehen über Klettersteige und da habe ich gedacht, Mensch, wäre auch mal ganz gut. Habe noch nie tatsächlich, obwohl ich hier in der Nähe wohne, einen begangen oder wie man das nennt, aber auch da kam das Netz zu mir und sagte, das sprach mich an und sagte, ja, hinder, nicht? Und mach es mal. Und
naja, Übung macht den Meister. Also ja. Das ist ja eine tolle Sache, Klettersteig gehen, aber dann fängt man halt mit leichten Klettersteigen an, macht vielleicht einen Kurs dazu und steigert sich langsam und muss dann nicht im ersten Jahr quasi von ganz einfach bis maximal schwer alles schon erreicht haben, sondern muss sich halt ein bisschen Zeit geben.
Ja. Welche Rolle spielt eigentlich Prävention oder was sollten Bergsportler beachten? Oder Menschen, die in die Berge gehen, die jetzt hier als Touristen hinkommen, die nicht so geübt sind, um die Risiken zu vermeiden?
Ja, ich glaube, das Wesentliche, das eigene Können, die eigene Erfahrung richtig einzuordnen und dann eine gute Tourenplanung zu machen. Das heißt, sich was rauszusuchen, was auch tatsächlich zu den eigenen Erfahrungen, Fähigkeiten und körperlichen Möglichkeiten einfach gut passt und da nicht falsch zu liegen. Das ist, glaube ich, mal das A und O. Kann man sich auch beraten lassen. Es gibt ja hier bei uns auch in den Bergsportorten auch Bergführerschulen. Es gibt Wanderführer, es gibt Leute, die einfach einen begleiten können, wenn man da unsicher ist. Das ist, glaube ich, mal das Wesentliche. Ausrüstung ist auch ein Thema. Wir sehen das auch ab und zu, dass Leute auch wirklich schlecht ausgerüstet sind, dass Leute mit weichen Turnschuhen und einer Jeans plötzlich irgendwo im Zustieg zur Zugspitze sind. Das gibt's. Das ist, glaube ich, nicht das Gros der Einsätze aus Bergnot, aber auch das gibt's, dass das Material einfach nicht passt. Und ja, dann ist die tageszeitliche Planung extrem wichtig. Also wenn man eine große Tour machen will, dann muss man früh aufstehen, dann muss man vielleicht auch im Dunkeln losgehen, muss einfach Reserven einplanen, damit man nicht dann, wenn es dunkel wird, plötzlich merkt, dass man noch lange nicht am Ziel ist. Weil dann kommt Stress auf und dann wird's gefährlich einfach.
Wie trainieren Sie und Ihr Team für den Einsatz in extremem Gelände und gerade auch unter schwierigen Wetterbedingungen?
Letztlich, Wetterbedingungen kann man schwer trainieren. Das ist Erfahrungssache, im Wesentlichen auch für die Piloten. Wir haben nur Piloten, die viele, viele Jahre und viele Flugstunden Flugerfahrung haben und auch täglich mehrfach das Wetter checken und ihre Grenzen und die Grenzen der Maschine und die Grenzen des gesetzlich Erlaubten sehr genau kennen. Und da muss man dann im Zweifel auch mal abbrechen, wenn es einfach nicht mehr geht. Wir wollen ja auch immer abends gesund nach Hause kommen. Und für uns ist es so, dass wir neben der körperlichen Grundfitness und eben dem, was wir schon an alpinen Fertigkeiten mitbringen, jährlich ein vorgeschriebenes Windentraining haben. Das heißt, wir trainieren mit unserem Hubschrauber-Echtflug in den Bergen unsere Windenmanöver mit der Rettungswinde. Das ist für jeden der Kollegen einmal jährlich Pflichtfortbildung. Wir nutzen auch in der Regel jährlich die Möglichkeit, im Bergwacht-Ausbildungszentrum in Bad Tölz zu trainieren. Mhm. Das ist eine Simulationshalle, wo man wirklich alles, was mit steilem Gelände, mit Berg, vom Bergwetterraum über steile Felswände entsprechend trainieren kann. Und wir haben einmal jährlich, da wechseln wir immer so ein bisschen die Lokalität, um auch einfach mit unseren Rettungskräften der Bergwacht eng in Kontakt zu sein, einen Trainingstag am Berg, wo wir eben alpine Techniken gemeinsam mit der Bergwacht üben, die ja mit uns dann auch an der Einsatzstelle zusammenarbeitet. Und das machen wir einmal jährlich im Ammertal, dann sind wir im nächsten Jahr in Greinau, im übernächsten Jahr in Mittenwald und schauen, dass wir in unserem Einsatzgebiet regelmäßig auch, um uns auch lokal gut auszukennen, mit den örtlichen Bergwachten gemeinsam trainieren.
Ja, das ist interessant. Wie ist es konkret, diese Zusammenarbeit mit der Bergwacht? Was üben Sie gemeinsam mit denen oder auch wie sieht es aus bei einem Einsatz? Welche Aufgaben werden von der Bergwacht übernommen? Welche Aufgaben machen Sie?
Also grundsätzlich kann man sagen, bringen wir mal die medizinische Kompetenz an der Einsatzstelle und die Bergwacht bringt die alpine Kompetenz mit und entsprechend das Material dazu. Es ist im Bayerischen Rettungsdienstgesetz so geregelt, dass bei Einsätzen in unwegsamem oder alpinem Gelände grundsätzlich die Bergwacht die Einsatzleitung hat und mitalarmiert wird und wir dann gemeinsam eine gute Einsatztaktik für diesen Einsatz quasi rausarbeiten. Und für uns ist ja mal die Eigensicherheit steht an oberster Stelle und wir haben in unserem Hubschrauber auch allein aus Platz und Gewichtsgründen kein alpines Sicherungsmaterial dabei. Keiner von uns ist Alpinist und wir haben jetzt keine Bohrmaschine dabei, können irgendwelche Haken bohren und haben nicht 100 Meter Seil dabei und all diese Gerätschaften, die halt eine Bergwacht einfach zur Verfügung stellt. Da sind wir auf die Zusammenarbeit mit den Kameraden angewiesen und das funktioniert hervorragend. Also wir sprechen uns ab. Es gibt letztlich, muss man sagen, vielleicht drei verschiedene Szenarien, die man so differenzieren kann. Das eine Szenario ist, die Einsatzstelle ist uns A bekannt und B von den gegebenen auch machbar, ohne dass wir ein Seil brauchen und dem Patienten geht's schlecht, dann werden wir direkt anfliegen, unsere Med-Crew dort mit der Winde absetzen, also Notarzt und Notfallsanitäter und fangen das Arbeiten an und führen dann ein oder zwei Bergretter vielleicht nach im nächsten Anflug, um einfach ausreichend Manpower für die Versorgung zu haben. Das andere Extrem ist, der Patient ist unverletzt, das ist jetzt klassisch der Verstiegene, der Blockierte und der hängt in der dritten Seillänge irgendwo im Oberrheintal und kommt nicht weiter. Das ist dann was Hochalpinistisches, das ist nicht mehr unsere Expertise. Da landen wir zwischen bei der örtlichen Bergwacht, dann steigen wir aus, Notarzt, Notfallsanitäter und es werden dann zwei Bergretter mit entsprechendem Material hochgeflogen und die lösen dann dieses alpinistische Problem. Und der weitaus häufigste Fall ist der, dass vielleicht nicht ganz klar ist, wo ist die Einsatzstelle, wie ist dort das Gelände, kann man dort ungesichert arbeiten oder eben nicht. Dann machen wir eine Mischbesatzung, das heißt, wir machen eine ganz kurze Zwischenlandung an der Bergrettungswache, nehmen einen Bergretter mit und dann wird im ersten Angriff im Prinzip ein Bergretter mit alpiner Ausrüstung und ich als Notarzt mit medizinischer Ausrüstung gemeinsam zur Einsatzstelle gebracht. Und dann hat man erstmal alles, was man braucht und kann anfangen zu arbeiten und kann dann im zweiten Anflug im Prinzip die Mannschaft komplettieren.
Und da hilft natürlich auch Ihre alpine Erfahrung, sodass Sie da quasi Hand in Hand, aber auch sichtbar.
Genau, das ist das, was ich schon mal gesagt hatte. Alle unsere Besatzungsmitglieder, Notfallsanitäter wie auch Notärzte, müssen natürlich in der Lage sein, sich rund ums Jahr in einem Alpingelände vernünftig zu bewegen und die grundlegenden Sicherungstechniken auch beherrschen. Deswegen ist auch das gemeinsame Üben und das gemeinsame Trainieren so wichtig. Und wir haben auch das Material so abgestimmt, dass Sicherungsmaterial, also auch unsere Hüftgurte, unsere Brustgurte, das, was wir an Material tragen, ist genau das, was auch die Bergwacht trägt, sodass da auch ein gegenseitiger Partnercheck stattfinden kann, das sofort auffällt, wenn irgendwas vielleicht nicht passt. Also da ist viel gemeinsames Training und auch beim Material große Überschneidungen da, damit es am Ende dann gut funktioniert für den Patienten.
Bevor Sie diese Herausforderung angenommen haben und diesen großartigen Job, waren Sie lange bei der Bundeswehr. Sie waren auch im Auslandseinsatz an schwierigen Orten, unter anderem in Afghanistan. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber.
Naja, ich habe damals nach dem Abitur, wollte ich unbedingt Medizin studieren Und man hatte dann die Möglichkeit, das über die Bundeswehr zu tun. Mein Vater war auch Soldat, sodass ich ein bisschen Einblick hatte in auch diese Welt. Und habe mich dann bei der Bundeswehr beworben, bin genommen worden und habe dann im Prinzip als Sanitätsoffizier und als Soldat auf Zeit, 20 Jahre, bin ich Soldat gewesen. Genau, habe über die Bundeswehr studiert. Das heißt, habe so eine Art Stipendium gehabt, ein ganz normales ziviles Medizinstudium. In Regelstudienzeit musste man meine Scheine vorlegen und mit einer militärischen Vorausbildung. Und anschließend war ich dann für 13 Jahre in Ulm am Bundeswehrkrankenhaus eingesetzt und habe dort ganz normal, so wie hier auch, Anästhesie gemacht. Habe auch dort schon Luftrettung gemacht auf dem Christoph 22 und habe eben auch, wie es dazugehört als Soldat, auch regelmäßig an Auslandseinsätzen teilgenommen.
Wo waren Sie da?
Ich war insgesamt 7-mal in Afghanistan und 1-mal im Kosovo. Also etwa so alle 1,5 Jahre ein Einsatz.
In Afghanistan war ich auch ein paar Mal, auch als Reporter halt, und habe auch die Entwicklung gesehen, wie das Land eben in Zusammenarbeit oder mit westlichen Kräften sich dann zunehmend abgewendet hat. Wie war Ihre Erfahrung vor Ort und was waren Einsätze, die Sie erinnern?
Ich erinnere jeden Einsatz. Also das ist da was Besonderes im Leben, wenn man so einen Einsatz macht in jeglicher Hinsicht. Also man ist A, lang von der Familie und von daheim getrennt, was aber, glaube ich, retrospektiv für meine Frau alles immer viel schwieriger war als für mich. Ich selber war ja drin in der Situation, habe ein Team dabei gehabt und hatte auch die Live-Eindrücke und konnte das vielleicht besser einschätzen als die Familie zu Hause, die sich durchweg Sorgen gemacht hat und die konnte man auch nie ganz ausräumen. Und dann war es für mich natürlich dahingehend einfach, dass das, was ich gemacht habe, ja immer, möchte ich mal sagen, uneingeschränkt sinnvoll und sinnhaft war. Das heißt, mein Auftrag war ja, mein Job war, dass ich den Leuten, die dort im Einsatz verletzt werden, verwundet werden, bestmögliche medizinische Hilfe gebe, damit die möglichst schadfrei aus der Nummer wieder rauskommen und ihr Leben weiterleben können. Und das ist natürlich mal grundsätzlich unzweifelhaft sinnvoll. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu den normalen Soldaten, die zu bestimmten Zeiten in Afghanistan nicht immer sicher waren. Was machen wir hier? Ist das, wie viel Sinn macht das? Diese Scharmützel, die man sich liefert mit den Taliban, geht nicht richtig was vorwärts. Ja, sicher eine andere Situation gewesen für mich.
Zurück zu Ihrer Arbeit dort. Wenn Sie das vergleichen, die Intensität, die es da gab oder auch Fälle, die Sie da gesehen haben, mit Vergleichen hier, war da als in Ihrer Zeit als Soldat, waren das schlimmere Fälle, war das vergleichbar?
Also erstmal sind, muss man sagen, die Rahmenbedingungen erfahren. Man macht dort natürlich Medizin mit ein bisschen weniger Möglichkeiten.
Ja.
Also hier bin ich in einem großen überregionalen Traumazentrum. Wenn ich selber nicht weiter weiß, dann gibt es 20 Kollegen, die kann ich sofort fragen. Ich habe an Apparaten alles, was ich brauche. Ich kann jederzeit ein CT haben, ich kann ein MRT haben. Ich habe ein großes Labor, ich habe eine große Blutbank. Ich habe jede Menge Kollegen, die gemeinsam mit mir einen Patienten behandeln und das Ganze findet im Team statt. Und wenn Sie in so einem Auslandseinsatz sind, dann sind Sie halt mit einem sehr kleinen Team. Und da ist die Ressource Personal schnell endlich. Und da sind auch die Möglichkeiten, was Durchhaltefähigkeit angeht. Wenn Sie in einem Rettungszentrum sind, dann waren wir regelhaft eigentlich zu viert. Also es waren zwei chirurgische Kollegen, zwei anästhesiologische Kollegen mit den entsprechenden pflegerischen Kräften dazu, sodass Sie mit einem Dutzend Leute auch mal Schwerverletztenversorgung machen müssen. Und auch mal zwei oder drei Schwerverletzte in zeitlich sehr engem Zusammenhang. Das bringt einen sehr schnell an die Grenzen der Möglichkeiten. Und dann muss man priorisieren, muss man triagieren. Das ist was wir in Deutschland hier zu Hause sehr selten machen müssen. Und sich sehr genau überlegen, was macht man mit welchem Patienten und welche Ressource muss ich jetzt verbraten, habe sie aber danach für den Patient 2 nicht mehr. Und das sind aber sicher auch Erfahrungen, die mich auch in meinem Leben als Mediziner weitergebracht haben. Das sind natürlich Dinge, die man hier nur schwer lernen kann. Die kann man sich theoretisch vorbereiten, aber wenn man das praktisch ein paar Mal machen musste, dann hilft einem das auch mal hier in der einen oder anderen Situation.
Und was war der schwerste Moment dort in Afghanistan?
Der unangenehmste Einsatz war sicher 2010 in Kunduz. Das war ein Einsatz mit hoher Intensität, wo wir auch viele, viele Verwundete, viele Verletzte und auch Tote auf unseren Seiten hatten. Nicht nur Bundeswehrsoldaten, auch andere Kameraden. Und das war eine unangenehme Zeit, muss man sagen.
Ja, es gibt ja in Mazar-e-Sharif ist dieser Schrein für die gefallenen Bundeswehrsoldaten. Und wenn man davor steht, dann, ja, ich finde, dann springt es einen richtig an. Da sieht man auch wirklich, was man hier immer nur so durch die Nachrichten wahrgenommen hat, dass da wirklich viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Über 50, glaube ich, waren es auch Bundeswehrsoldaten dort und tatsächlich da auch, muss man sagen, für Deutschland auch ihr Leben gegeben haben. Und ich kann nur sagen, jemand, der sein Leben auch teilweise dem widmet, diesen Menschen zu helfen, wie sie es gemacht haben und dort zu unterstützen, also der verdient vollen Respekt und ich finde es großartig, dass sie das getan haben.
Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, und das war, ist das, was es emotional anders macht, dass man die Leute halt kennt. Die Leute haben dieselbe Uniform an, die waren morgens vielleicht mit einem beim Frühstück gesessen, und das ist was ich hier nicht habe. Ich habe hier auch schwere Verletzungen, die ich im Schockraum behandle, und das sind natürlich erstmal Patienten, die für mich mal anonym sind, unbekannt sind in der Regel. Da kann man ganz professionell mit einer großen Distanz rangehen. Und wenn sie aber in so einem Feldlazarett oder einem Rettungszentrum Leute behandeln, dann sind das ja eigentlich Leute, die sitzen mal grundsätzlich im selben Boot wie sie. Und das macht die Sache deutlich anders.
Wenn uns jetzt junge Mediziner, Medizinerinnen zuhören und überlegen, soll ich auch mal Notarzt, Rettungsarzt werden, was würden Sie denen raten?
Ja, unbedingt.
Warum?
Ja, also es gibt ja, wenn man die Notfallmedizin anschaut, dann ist das für mich ja die unmittelbarste Medizin, die man machen kann. Man hat in der Regel ja schwere Krankheitsbilder, die auch einer sofortigen Intervention, sofortigen Medikation, irgendwie einer sofortigen medizinischen Maßnahme bedürfen. Und man hat bei allen diesen Maßnahmen auch eigentlich immer einen sofortigen Effekt. Und das macht es natürlich sehr befriedigend, weil in den allermeisten Fällen kann man ja helfen. Also man kommt ja in eine Situation, die für den Betroffenen im Einzelfall sehr schlimm ist, sehr schwierig ist, ob das starke Schmerzen sind oder schwere Verletzungen. Aber eigentlich ist es ja sehr oft so, dass wenn wir dazukommen, dass es dann aufwärts geht. Und das ist natürlich was sehr befriedigend ist. Und es bleibt natürlich auch spannend, weil kein Tag ist wie der andere. Also ich weiß morgens nicht genau, was auf mich zukommt. Und das ist auch nach über 20 Jahren in Notfallmedizin, mache ich das immer noch gerne und habe da jeden Tag Freude dran. Also ich kann das nur weiterempfehlen. Das ist definitiv so.
Herr Dr. Bendler, es war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.